haben heute das Lied des Wortes Gottes, den 119. Psalm. Ich möchte zur Einleitung geschwind etwas sagen über das Wort Gottes überhaupt. Unser Landesbischof Theo Sorg hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Mut zur Bibel. Dieses Thema zeigt eigentlich einen Mangel an. Wenn man Mut machen muss zur Bibel, dann fehlt da etwas, dass es gar nicht mehr selbstverständlich ist, dass wir die Bibel lesen. Deshalb muss man Mut machen zur Bibel. Da ist also etwas Gewohntes verloren gegangen, Abgang gekommen. Das Verhältnis zur Bibel ist in unseren Tagen in eine Krise geraten. Dabei ist doch die Bibel das Wort des Lebens, das Fundament unseres Lebens, unseres Glaubens. Die Quelle allen geistlichen Lebens ist doch das Wort. Deshalb wollen wir in diesen Tagen eine Reihe ausgewählter Psalmen betrachten. Wenn wir unsere Bibel aufschlagen, dann ist genau in der Mitte das Psalterbuch, das Psalmbuch. Ungezählte Menschen haben sich zu allen Zeiten in Freude und Leid, in allen Lebenslagen an die Psalmen gehalten, haben mit Worten der Psalmen gebetet, angerufen, geklagt, gelobt, haben Trost und Kraft und Glaubensmut bekommen. Wir haben 150 Psalmen. Davon sind 72 Psalmen von David. Auch außerhalb der Psalter haben wir noch Psalmen. Zum Beispiel im zweiten Buch Mose, Kapitel 15, das Siegeslied des Mose, oder bei Samuel, oder der Lobgesang der Hannah, oder Jeremia, oder im Jona-Buch, Lobgesang der Maria und des Zacharias. Wir haben also außer den 150 Psalmen noch andere Psalmen, Lobgesänge, bis zur Offenbarung hin, das große Lied der Erlösten. Wir wollen unseren Bibelkurs beginnen mit dem längsten Psalm, mit dem Lobpreis des Wortes Gottes. Ich habe mich hineingelesen in diesen Psalm und da ist es mir einfach wunderbar aufgegangen, wie ein Reichtum in den längsten Psalm. Der 119. Psalm hat ja 176 Verse. Die können wir nicht alle betrachten in dieser kurzen Stunde. Aber wir wollen einige wichtige Gedanken aus diesem Lied herausnehmen. Psalm 119. Und deshalb brauchen wir gerade zu diesem Psalm besonders unsere Bibel, weil wir da nachsuchen und nachschlagen. Also wir lesen Psalm 119, 1 bis 16. Und damit auch unsere Frauen in der Küche etwas davon haben, haben wir es auch in die Küche übertragen. Nun lese ich deshalb am Mikrofon auch die Verse vor. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln, wohl denen, die seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen. Denn welche auf seinen Wegen wandeln, die tun kein Übel. Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. O, dass mein Leben deine Rechte mit ganzem Ernst hielte. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden. Ich danke dir von rechtem Herzen, dass du mich lehrest, die Rechte deiner Gerechtigkeit. Deine Rechte will ich halten, verlass mich nimmermehr. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält nach deinen Worten? Ich suche dich von ganzem Herzen. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht wider dich sündige. Gelobt seist du, Herr, lehre mich deine Rechte. Ich will mit meinen Lippen erzählen alle Rechte deines Mundes. Ich freue mich des Weges deiner Zeugnisse, wie über allerlei Reichtum. Ich rede von dem, was du befohlen hast, und schaue auf deine Wege. Ich habe Lust zu deinen Rechten und vergesse deine Worte nicht. Tue wohl deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte. Ich erinnere mich, wir hatten irgendwo in einem kleinen Städtchen ein Jubiläum des CVJ-Ämters. 80 Jahre CVJ-Ämter. Und da hatten wir auf dem Marktplatz des Städtchens noch eine Abschlusskundgebung. Und da stand so ein hochmütiger 18-Jähriger mit einem verächtlichen Lächeln. Er musterte die Versammlung und sagte dann verächtlich zu seinem jungen Kumpel neben ihm: Das ist was für dich, Kleider. Dieser Kleine hätte wohl gern zugehört, aber der Spott hat auch ihn vertrieben. Und da war ein etwas älterer, über 20 Jahre alter, mit einer Baskenmütze, der steht und hört das Zeugnis, das gegeben wurde auf dem Marktplatz von Christus, das Wort von der Sehnsucht nach Christus, nach Freiheit. Und diese Botschaft packte diesen Mann innerlich. Und es fand einen Widerhall in seinem Herzen. Und er bekam den Anstoß zu einem neuen Leben. Mut zum Wort Gottes. Hier sehen wir bestätigt, dein Wort bewegt des Herzens Grund. Die einen werden vertrieben durch das Wort, die laufen weg, verächtlich. Und die anderen werden gepackt von diesem Wort, bekommen ein neues Leben durch dieses Wort. Durch das Wort spricht Gott Menschen. Martin Luther nennt diesen Psalm in seinen 95 Thesen. In der 62. These: Der wahre Schatz der Kirche ist das Wort Gottes. Das ist also der 62. Thesensatz von Martin Luther. Diesen Schatz gilt es immer neu zu entdecken. Und so ist uns der Psalm 119 ein besonderer Schatz. Ich habe ihn deshalb zur ersten Bibelkursstunde gewählt. Gottes Wort, die Herrlichkeit des Wortes Gottes. Immer wieder betet der Psalmist das Wort durch. Er betet anhand vom Wort Gottes. Wisst ihr, heute wird so viel über Gott geredet und so wenig mit Gott geredet. Wo das geschieht, ist eine tägliche Gefahr für das geistliche Leben, wo man nur über Gott redet, anstatt mit Gott. Uns zur Glaubensstärkung, anderen zur Erbauung, legt der Psalmist dar, was ihm das Wort, das Gesetz, der Rat Gottes für ein Schatz ist. Es wechseln Klage und Bekenntnis, Bitte, Danksagung miteinander ab. Natürlich können wir diese 176 Verse nicht im Einzelnen durchsprechen. Ein paar markante Gedanken nehme ich jetzt heraus für die, die gern notieren und es gern festhalten möchten. Der erste Gedanke, Mut und Verlangen nach Gott. Mut und Verlangen nach Gott. Das zweite, was uns entgegentritt, das Wort Richtschnur des Lebens. Das dritte, das Wort ist Grund des Glaubens. Grund des Glaubens. Und das vierte, Trost und Hoffnung in ihm. Also Mut und Verlangen nach Gott, Richtschnur des Lebens, Grund des Glaubens, Trost und Hoffnung in Elend. Die vier Abschnitte sollen uns jetzt beschäftigen. Zuerst Mut und Verlangen nach Gottes Wort. In einem seiner Gleichnisse hat der Herr Jesus berichtet von einem Mann, der bei der Feldarbeit einen verborgenen Schatz entdeckt. Im Acker. Ein Wert, der alles übersteigt. Ganz unvermutet war er auf diesen Schatz gestoßen. Jahr um Jahr hat der Mann den Acker bearbeitet. Ungezählte Male war er darüber hinweggeschritten, ohne zu ahnen, welch ein Reichtum in der Tiefe lag. Als er aber den Schatz entdeckt hatte, ruhte er nicht, bis der Acker samt dem Schatz sein Eigentum war. Zweierlei muss dieser Entdecker haben. Erstens einmal Mut zum Schatz aneignen. Er musste den Schatz heben und aneignen. Und dann das zweite Verlangen und Freude an diesem Schatz haben. Also A, er muss Mut haben, diesen Schatz anzueignen. Er ruht nicht. Er plant, wie der Schatz auf den schnellsten Weg sein persönlicher Besitz wird. Liebe Freunde, bis zum heutigen Tag geschieht es, dass Menschen in ganz ähnlicher Weise beim Lesen der Bibel oder beim Hören auf das Wort Gottes innerlich gepackt werden. Als verborgenen Schatz entdecken. Matthäus 13, 44 wird uns das berichten. Vielleicht hat man schon oft die Bibel zur Hand genommen und gelesen und nichts tat sie. Es bewegte sich in unserem Leben gar nichts. Deshalb bietet der Psalmist im 18. Vers öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Auf einmal, ganz unvermutet, war der Schatz da. Da hat uns ein Wort getroffen, ein Anruf, eine Entdeckung, eine Erkenntnis, eine Erweckung meines Gewissens. Ja, und dann? Freunde, hatten wir dann den Mut, dieses Wort als unser Wort anzunehmen? Mut zur Aneignung des Wortes. Wurde es dann unser Besitz? Viele Schätze liegen in der Bibel verborgen, die für unser persönliches Leben von allergrößter Bedeutung sind. Vers 130 in unserem Psalm. Wer wird es lesen?
Wenn dein Wort offenbar wird, so erfreue und macht mich die einfältige.
So. Wenn dein Wort offenbar, dann werden Menschen klug mit einem Mal. Haben wir den Mut zum Wort, wir sollten nicht ruhen, bis es mein wird. Zu meiner Gewissheit, zu meiner Gesundung, zu meiner Heiligung. Gehen wir doch bitte nicht achtlos vorüber an diesem wunderbaren Wort. Vers 5 und Vers 6. Da ist mir das deutlich geworden. O, dass mein Leben deine Rechte mit ganzem Ernst liebe. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schande. Jetzt ist der Schatz des Wortes Gottes sein Eigentum geworden. Und deshalb das B, Verlangen und Freude an diesem Schatz. Das haben wir im 20. Vers. Meine Seele ist zermalmt vor Verlangen nach deinen Rechten allen. Liebe Freunde, haben wir denn so ein Verlangen? Dass uns das Verlangen zermalmt? Was muss dieser Mann eine überströmende Freude gehabt haben, dessen Leben und Verhalten durch den neu entdeckten Schatz verwandelt war? Noch Vers 131 dazu. Wer möchte es lesen? 131. So. Ich sperre meinen Mund auf und lechze nach deinen Geboten. Denn mich verlangt er mir, das Verlangen nach dem Wort. Ich lechze und ich sperre meinen Mund auf. Und dann sagt er in Vers 162, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der eine große Beute kriegt. Und da denke ich immer wieder an meine Jugendstunden, die ich gehalten habe, auf Männerfreizeiten, auf Bodenseelager, da sind allerlei Jungen da. Und da gab es immer lange Gesichter und so Fletsch. Schon wieder Bibelarbeit. Oh, das ist so langweilig. Ja, ich kenne die Sprache. Da ist kein Verlangen da. Da hat es der Schnapper meine Tore. Der Schnapper. Verlangen nach dem Wort Gottes. Wie einer, der eine große Beute kriegt. Der Maler Rembrandt, der hat den schreibenden Matthäus gemalt, wie er sein Evangelium schreibt. Er hat den Federkiel in der Hand und schaut in die Ferne. Er benutzt seinen Verstand. Er erinnert sich, wie war das damals? Und wie war das mit dem Herrn Jesus? Und was hat der Herr Jesus gesagt? Aber dann hat der Künstler, hat hinter dem Evangelisten einen Engel gemalt, der seinen Mund ganz nahe am Ohr des Matthäus hat, der dem Menschen Matthäus die Botschaft Gottes zuraubt. Ein wunderbarer Gedanke. Ja, der Matthäus, der gibt nicht seinen Verstand ab, wie er zum Glauben kam, sondern der benutzt diesen Verstand. Aber er hört auf das Raunen des Geistes Gottes. Deshalb ist das Wort Gottes so ein großer Schatz, weil sie von Gott eingegeben ist. Deshalb der Mut, das Verlangen nach diesem Wort. Vers 152 in unserem Psalm. Wer mich sehen.
Längst weiß ich aus deinen Mahnungen, dass du sie für ewig gegründet hast.
So, deine Zeugnisse für ewig gegründet. Ja? Merken wir, wie das wichtig ist. Nun kommen wir zum zweiten Abschnitt. Das Wort ist Richtschnur des Lebens. Besonders an Vers 9. Da stellt der Psalmist die Frage nach dem unsträflichen Weg für einen jungen Menschen. Wie wird ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen? Vers 9. Die Frage, die im zweiten Abschnitt auf uns zukommt, seinen Weg. Wisst ihr, dass jeder Mensch seinen Weg hat? Wenn wir jetzt unseren Weg beschreiben können, dann wäre kein Weg den anderen. Wie wird ein junger Mensch seinen Weg? Das ist die Frage. Das Wort fragt uns, wie gehst du deinen Weg? Jeder hat seinen besonderen Weg, für den er verantwortlich ist. Liebe Freunde, vergleichet euch doch nicht immer mit anderen. Da verirren wir. Deshalb weiß der Psalmist, jeder hat seinen Weg. Ist gar nicht zu vergleichen. Sein Weg. Wenn wir verantwortlich sind, wohin geht dein Weg und welches Ziel hat dein Weg? Und dann kommt gleich der 10. Vers. Lass mich nicht abwirren. Luther hat diesen Psalm so hoch geschätzt, dass er vor seiner Bibelübersetzung schon den 119. Psalm übersetzt hat, mit kleinen Erklärungen. Er an die Bibelübersetzung ging, hat er schon den 119. Psalm extra übersetzt. Der Weg mancher Menschen ist wie das Pappen der Menschen, die keine Augen haben. Mancher junge Mensch wird aus der Kirche wegkonfirmiert. Habt ihr das auch schon gesehen? Der wird hinauskonfirmiert, vom Heiland wegkonfirmiert, anstatt zu ihm hin. Warum? Menschen, die keine Augen haben, hinauskonfirmiert. Ältere Christen, die stoßen sich. Die nehmen Ärgernis, wie wenn sie in einer Dämmerung gingen. Sie stoßen sich zum eigenen Schaden. Sie leben mitten im hellen Licht des Evangeliums, wie im Schatten des ewigen Todes. Man soll es nicht für möglich halten. Wie ein Schlafmantel auf der Dachrinne. So ist der Mensch ohne das Licht des Wortes Gottes. Und deshalb Vers 105. Bitte lesen. Vers 105. So. Das hat also der Psalmist erfahren. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Ich muss doch nicht tappen wie ein Mensch ohne Augen. Also gibt es die Menschen der Dämmerung, die sich überall stoßen, denen ist das Wort Gottes kein Licht. Eine Gelegenheit zum Kritisieren und zum Nörgeln und zum Aussetzen. Dass man sagt, so kann man ja nicht leben. Das war damals anders als heute. Und was der Entschuldigungen wert sind. Aber da steht noch ein Wort im 9. Vers. Das Wort habe ich rot angestrichen. Das heißt unsträflich. Aha. Das ist ein Wort, das viele vergessen. Nicht nur seinen Weg, sondern unsträflich gehen. Dieses Wort kann einen unheimlich treffen. Hier naht sich Gott selber, der Heilige. Der Augen hat, denen sich nichts verbergen kann. Unsträflich. An diesem Wort kann sich keiner vorbeidrücken. Und keiner vorbeilachen. Und keiner vorbeilügen. Hier bricht die ganze Kettennot auf, die Gebundenheit. Ich kann ja gar nicht so leben. Wollen wir uns einmal erinnern an die Stunden, wo die Versuchung kam, wo du Sturm im Blut hattest, wo du reinbleiben wolltest und in Schmutz gekommen bist. Der Psalmist wusste etwas von den tiefen Schmerz der eigenen Bedrängnis. Vers 120. Vers 120. Bitte lesen.
Ich fürchte mich vor dir, da dir die Haut deines Steuers und Druck selber und entdeckte mich, wer deine Gerichten
sorgt. Ich fürchte mich vor dir, dass mir die Haut schaudert vor der Heiligkeit Gottes. Reich aus mit dem lieben Heiland, mit dem lieben Herrgott. Heilig ist Gott der Erzählbar. Auf Vers 113 bis 120. Stärke mich, dass ich genese. Vers 117. Hier braucht er das Wort Gottes. Und deshalb heißt es in diesem 9. Vers, wenn er sich hält nach deinen Worten, dann kann er unsträflich diesen Weg gehen. Vers 104. Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Die sträflichen Wege, die sind Dummheit vor Gott. Das Wort Gottes macht klug. Wunderbar. Hier brauchen wir Halt und Führung durch das Wort, über dem Wort, über dem wir sitzen, im Kreis der Brüder und Schwestern oder im stillen, einsamen Kämmerlein, am Morgen, am Abend, in jeder Lage, Licht auf meinen Weg. Ich habe es nicht nehmen. Meine Welt. Wie viele Wegstrecken sind wir schon gegangen, ohne das Licht des Wortes Gottes? Dritter Abschnitt. Das Wort ist Grund unseres Glaubens. Wir leben in einer Zeit großer Verunsicherungen. Auch der Psalmist kämpft sehr gegen alle Verunsicherungen. In Vers 109 ist mir das so groß geworden. Vers 109, wer mit ihm lesen? Ich trage meine Seele immer in meinem Leben. Ich vergesse deines Gesetzes nicht. Der Psalmist ist gar nicht selbstsicher. Er sagt, ich trage meine Seele in meinem Leben. 110. Die Gottlosen legen mir Stricke. Ich aber irre nicht von deinen Befehlen. Ich habe oftmals meine lieben jungen Leute gefragt, was hast du für Freunde? fast gottlose Freunde. Die Gottlosen legen mir Stricke. Was hast du für Freunde? Ich aber irre nicht von deinen Befehlen. Der Psalmist umschreibt immer wieder das Thema, dass Gott der Lebendige redet, was Gott zu seinem Volk gesagt hat. Und er betont, dass Gott der Lebendige ist. Er betont, dass Gott größer ist als unser Herz. Er kann in keiner Weise Gott und Gesetz trennen, kann er nicht. Das Wort und nur das Wort ist der Grund seines Glaubens, der Kanal seiner Kraft. In der Seelsorge begegnen wir es immer wieder, dass ich einem Menschen, der kraftlos geworden ist, sagen muss, du hast zu wenig Wort. Du hast zu wenig Gottes. Ich möchte hier einmal fragen, sag mal, reichen dir die 20 Minuten Predigt dazu? Das ist doch zu wenig. Haben wir langt meine Kirche? So? Die 20 Minuten? Spiel zu wenig. Er kann in keiner Weise das Wort und Gott trennen. Der Grund unseres Glaubens. Liebe Seele, du hast zu wenig Wort Gottes. Ist nicht zum Leben und nicht zum Sterben. Der Glaube ist der Kanal meiner Kraft. Er hat mich von der Torheit befreit. Ich bin gelehrt, ich bin klüger als die anderen, denn ich halte dein Gesetz. Nicht überredet. Sondern meine Tatsache, Tod Gottes macht Blut, Dunkel hämmert Blut, die nicht einmal nach ihrer Seligkeit fragen, also sind das Dunkel. Dann steht man am Grenz, an der Grenze des Grabes. Da kann man bloß sagen, dumm, naiv, das Wort macht mich klug. Ich breche hier einfach den Bericht über den Psalmist ab und möchte jetzt etwas Grundsätzliches für unser Leben sagen. Das Wort Gottes ist nicht die Bibel, die ich kaufen kann um 20 Mark. Man kann die Bibel haben und doch nicht Gottes Wort. Wir können Bibelsprüche hersagen, wie am Band. Aber das Wort bewegt mein Herz nicht. Ich bleib der Alte. Trotz meiner schönen Bibel mit Goldschnitt. Wir können in die Bibel unsere Gedanken hineinlesen und wir können unsere Gedanken herauslesen. Man sucht Erkenntnis und dreht alles nach seinem Geschmack. Man sucht Tröstung und läuft am eigentlichen Trost vorbei. Warum weiß ich denn das so gut? Wisst ihr warum? Weil ich eine Zeit kenne in meinem Leben, da habe ich wohl Worte gehört, aber nicht Gottes Wort. Ich habe bloß gehört, was mir passt. Und alles dann drinnen. So kann man also auch hören. Bloß, was mir passt. Nimm die Bibel, greif tief hinein, dass unsere Lebenswurzeln Nahrung bekommen. Martin Luther sagt, wo Menschen mit der Bibel leben, bleibt das nicht verborgen. Weil solche Menschen eine Wohltat sind für ihre Umgebung. Ein Halt für Haltlose sind. Wohltat. Die Folge davon. 105. Mehr nicht lesen. So. Großen Frieden haben die. Gottes Herz ist ihm zugewandt. Das heißt man Frieden. Gottes Ohren sind offen für dich und für mich. Und seine Augen sehen nach dir. Und seine Hände sind bereit zu helfen. Gott ist ganz und gar für dich. Vers 132. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, wie du pflegst zu tun denen, die deinen Namen lieben. Merke dir, Gott uns zugewandt. Gott redet mit mir. Ich antworte. Ich frage Gott und er antwortet mir. Er selbst hat die Verantwortung für dich übernommen. Aber wir vom Neuen Testament, wir wissen noch mehr, als der Psalmist gewusst hat. Als die alttestamentliche Gemeinde gewusst hat. Gottes ganze Hilfe und Gnade hat erst in der Gestalt Jesu Christi die ganze Gestalt gewonnen. Das lebendigste Wort in Gottes Wort ist Christus. Gnade und Frieden. Deshalb weiß der Psalmist das auch im 166. Vers. Herr, ich warte auf dein Heil. Es ist in keinem anderen Heil, nur in Jesus. Dort ist großer Friede, wo keine Anklage ist, wo man von Vergebung weiß. Es gibt Christen, die sich nie gefragt haben, hat mein Leben eigentlich ein Grund. Sie laufen also mit und die Folgen davon sind große Enttäuschung. Ich denke an ein Mädchen, die in der Gemeinde mitgearbeitet hat. Ich stellte ihr die ganz einfache Frage, sag mal, hast du eigentlich ein Fundament? Ein Glaubensleben. Antwort, aber wozu brauche ich das? Nun zu deinem inneren Leben, das braucht doch einen Grund, dein Leben. Ich kann auch fragen, sind dir deine Sünden vergeben? Da fing sie an zu weinen und ging weg. Sie war Kinderkirchhelferin, Hilfe des Pfarrers, aber kein Fundament. Dann zeigt ihr der Herr ihre Sünden und ihr Leben bekam Frieden und Vergebung und damit Gründe. Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Herr, ich warte auf dein Heil. So ist es nach der Stunde der Abrechnung in unserem Leben. Beginnt ein neues. Jeder, der den schmalen Weg in Kraft gehen will, muss eine Stunde der Abrechnung haben. Nicht bloß ein Christus mitmachen, oh nein, nützt nichts. Die Sünde blockiert das Wort. Die Sünde blockiert das Reden. Da ist kein Anschluss da, kein Strom da. Das hat er auch mitgemacht, der Psalmist, im letzten Vers. Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn ich vergesse deine Gebote nicht. Herr, bitte mich. Herr, deine Barmherzigkeit. Aber da steht noch eine Bedingung, die dein Gesetz lieben, die haben große Liebe. Liebe zum Wort ist gleichbedeutend mit der Liebe zu Jesus. Deshalb umschreibt er diese Liebe immer wieder mit innigen Worten. Vers 97, wie habe ich dein Wort so lieb? Täglich rede ich davon. Ist dir das schwingt was mit? Da schwingen Herzensseiten mit? Ist kein kaltes Kopf. Die Liebe zum Wort bekommt nie genug vom Wort. Deshalb der große Künstler. Betend redet er mit seinem Gott immer per Du. Aber er muss es auch hinaussagen. Vers 46, wenn das noch jemand lesen möchte, Vers 46.
Ich rede von deinen Teufelchen vor Königen und Schäden mit
dir. Er muss es einfach hinaus sagen. Schäme mich nicht. Und damit komme ich zum vierten Abschnitt, zum letzten. Dein Wort ist Trost und Hoffnung in Elend. Gott sei Dank, dass es auch diese Stimmen in der Bibel gibt. Wie ein Mensch seine Not hinausschreit, weil er ein Elend ums andere durchzustehen hat. Vers 92. Wo dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Leben. Die Stolzen erdichten Lügen über mich. Vers 69. Die Stolzen graben mir Gruben. Vers 85. Sie haben mich schier umgebracht. Vers 87. Die Gottlosen lauern auf mich, dass sie mich umbringen. Vers 95. Elend. Über Elend. Und in dieser Lage sagt dieser Psalmist, wenn dein Wort nicht mein Trost gewesen wäre, ich wäre vergangen in meinem Elend. Er wusste etwas von den Elenden. Es klingt fast zu einfach. Jeremia 15, Vers 16 sagt das Gleiche. Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Elend Trost. Klingt fast zu einfach. Da sagen unsere Zeitgenossen, ja, so einfach können wir diese Dinge nicht sehen. So leicht werden wir mit unseren Problemen nicht. So leicht. Das nicht der Wirklichkeit, dass der Psalmist jedes Mal seine Zuflucht zum Wort nimmt. Ich aber verlasse deine Befehle nicht. Oder Vers 87. Ich aber merke auf deine Zeugnisse. Vers 95. Wenn sie mich umbringen wollen. Wir kennen doch auch solche Zeiten, wo das Wort uns nicht anspricht, von lauter Beunruhigungen. Je und dann müssen wir auch durch Tiefdruckgebiete unserer Psyche gehen. Durch Erschöpfung, durch Überarbeitung, durch Krankheit, durch Enttäuschung. Das macht uns unfähig, Worte der Bibel aufzunehmen. Wir sind Schwankungen unterworfen, wo uns das Zeugnis der Schrift nicht anspricht und nicht mehr tröstet. Hier müssen wir einen Irrtum begegnen. Es ist Gefahr der einzelnen Bibelsprüche, die aus dem Zusammenhang genommen sind. Einzelworte ohne Zusammenhang. Unser Text ist also gefüllt von Jagen. Das Jagen müssen wir heraushören. Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort. Wann tröstest du mich? Michelangelo hat in seiner Sixtinischen Kapelle das Bild des angefochtenen, leidenden Jeremia gemalt. Das Haupt mit der gefurchten Stirn nach vorn geneigt, das Kinn in die Hand gestützt, den Blick grübelnd zur Erde, ein Bild der Verlassenheit. Und aus dieser Leidensstellung wächst das Verlangen nach Trost. Irgendwo eine Stelle, ein Platz, wo einem Kraft zusteht. Trost gegeben wird. Das ist, was der Psalmist gefunden hat im Wort Gottes und in Gott selber. Zweierlei geht ihm auf. Herr, ich weiß, deine Gerichte sind recht. Du hast mich treulich gedemütigt. Aber er kann in Vers 75 oder Vers 67, ehe ich gedemütigt war, irrte ich. Nun aber, Vers 71, es ist mir lieb, dass du mich gedemütigt hast, dass ich deine Rechte. Er hat erkannt, zu was sein Leben da ist, dass er gedemütigt hat. Ja, der Psalmist lehnt sich nicht auf gegen die Demütigung, sondern sagt ja zu Gottes Willen. Sag ja zu Gottes Willen. Dann kann das Wort trösten, sonst wäre ich vergangen. In meinem Leben. Das zweite ist dann die gewaltige Erkenntnis. Herr, dein Wort bleibt ewig. Soweit der Himmel reicht, damit erquickst du mich. So geschieht ein gewaltiger Trost für den Psalmisten und für uns. Lass mich abschließen. Dein Wort bewegt das Herz ins Grund. Dein Wort macht Leib und Seele gesund. Dein Wort ist, was dein Herz erfreut. Dein Wort gibt Trost und Seligkeit. Herr, nun mach uns dein Wort lieb und segne uns dein Wort. Amen.